Sie erkennen an der Hintergrund, beziehungsweise der Grafik im Hintergrund, ziemlich genau das Thema. Es geht mir um das Phänomen des Hikikomori. Und zwar im Zusammenhang mit Intimität, beziehungsweise digitale Intimität, für welche der Hikikomori als Beispiel dient. Übrigens im Vorfeld habe ich versucht, meine Aussprache der japanischen Begriffe zu verfeinern. Setzte ich mit einem Japaner zusammen, ungefähr eine Stunde, und der meint, das ist hoffnungslos. Also bitte verzeihen Sie mir, wenn ich einige Ausdrücke, ich bringe das nicht hin, ich habe es versucht. Gut, für all jene, die jetzt nicht über das Phänomen des Hikikomori Bescheid wissen, darf ich ja kurz eine kurze Einführung geben. Das Phänomen des Hikikomori wurde erstmals durch den japanischen Psychologen Tomaki Saito publik. Dabei handelt es sich um Menschen, welche sich für eine bestimmte Zeit, aber mindestens 6 Monate, aus der Familie und der Gesellschaft zurückziehen. Und zwar tun sie das, indem sie sich bevorzugt in ihr Zimmer im Elternhaus zurückziehen und dort bleiben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Ursache dafür vornehmlich in dem fehlenden Selbstvertrauen besteht, adäquat mit der Gesellschaft zu interagieren. Die Darstellung des Hikikomori im Hintergrund ist also durchaus etwas heroisierend, zumindest betreffend des Textes, denn ganz so ist das nicht, dass hier die absolute angstfreie Entscheidung getroffen wird, ich bring nicht zusammen, bleib zu Hause und die Welt kann mich gern haben. Ganz so ist es nicht, sondern es hat natürlich etwas mit Angst zu tun, mit dem Eindruck der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Anfordernissen nicht gewachsen zu sein. Gut, inzwischen geht das japanische Gesundheitsministerium von über 1 Million Hikikomori aus. Also nur um das ein bisschen in Kontext zu setzen, Es ist nicht so schlimm, wie es in Österreich wäre. Die Japaner sind ein größeres Volk. Ich glaube, 125 Millionen sind es momentan. Aber inzwischen ist es eben, betrifft es 1 Million Männer und Frauen, die einfach daheim bleiben und nichts machen. Ja. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, das Phänomen betrifft Männer stärker als Frauen und unter den Männern wiederum eher die Erstgeborenen. Ich greife dabei auf eine Studie des japanischen Gesundheitsministeriums zurück, welche 2001 über 6000 junge Menschen zwischen 15 und 35 untersuchte, die ihren Ermessens nach auffällige Symptome zeigten. Und es stellte sich dabei heraus, dass 3/4 der Betroffenen Männer sind, welche vorwiegend im städtischen Raum leben und manche eben nicht nur 6 Monate, die der Mindestzeitraum sind, in ihrem Zimmer verbleiben, sondern bis zu 10 Jahre, wie Einsiedler im Elternhaus verbleiben. Und damit ist wirklich gemeint, die bleiben in ihrem Zimmer, die gehen dann nur hinaus, wenn es anders nicht mehr geht, also zum Beispiel, wenn sie ihre Notdurft verrichten müssen, weil das halt im eigenen Zimmer nicht so geschickt ist. Der Hikikomori, also sprich die sich so zurückgezogenen Menschen, interagieren bevorzugt, falls überhaupt, ja, über den Computer bzw. über das Internet in Form von E-Mails, Twitter, Chatforen und was es da alles gibt, mit anderen Menschen bzw. mit vermeintlichen Menschen und verbringen ihr Leben, wenn man dann so will, großteils in einer digitalen Welt. Ja. Und inzwischen ist es auch so weit, dass die japanische Gesellschaft dieses Phänomen doch ein bisschen als Problem versteht. Immerhin handelt es sich ja, wie bereits erwähnt, um über 1 Million junger Menschen, welche prinzipiell ja arbeiten könnten, konsumieren könnten und sich vermehren könnten, und das aber nicht tun, sondern in ihrem Zimmer sitzen und außer sich jetzt in den Weiten des Internets zu bewegen, einfach nichts tun. So, da die japanische Gesellschaft den Hikikomori inzwischen als ein Problem begreift, setzt man nun Therapeuten und Psychologen auf selbige an. da die Kommunikationsmöglichkeiten ja eingeschränkt sind, erfolgt die Interaktion nahezu ausschließlich über den Computer bzw. über das Internet. Und dies ist auch der primäre Weg, der seitens der Therapeuten und Psychologen gewählt wird, um jetzt mit dem Hikikomori in Kontakt zu treten. Gut, was heißt das? Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten klinken sich in Chatforen ein und versuchen unter einem Pseudonym Kontakt aufzunehmen. Sie versuchen Vertrauen und folglich eine gewisse Intimität aufzubauen. Und nach monatelangen anonymen Kontakten kann dann ein Erfolg eintreten und die Leute lassen sich auf ein Telefonat ein. Und genau deswegen sehe ich das Beispiel des Hikikomori allzu passend, denn über das Medium Internet, über Chatforen und noch dazu völlig anonym, schaffen es Menschen, mit einem anderen Menschen, also hier mit dem Hikikomori, welcher sich ansonsten nahezu vollständig aus der Gesellschaft zurückgezogen hat, in Kontakt zu treten. Und es ist offensichtlich möglich, über diese äußerst indirekte beziehungsweise scheinbar unpersönliche Form der Kommunikation, Vertrauen und eine gewisse Intimität zu lukrieren, welche dann sogar dazu führt, dass die Kommunikation, wie bereits erwähnt, direkter wird. Wobei sich ja die Interagierenden dabei nicht einmal sicher sein können, mit wem sie da eigentlich interagieren, beziehungsweise ob es sich dabei überhaupt um einen Menschen handelt. Ja, es gibt ja inzwischen Programme und Software, welche imstande ist, Antworten automatisch zu lukrieren. Wem gegenüber entwickle ich dann ein Gefühl des Vertrauens? Gut, machen wir ein bisschen den Bogen und kommen wir zum Begriff der Intimität. Darüber haben wir heute bereits einiges gehört. Es ist ein weiter Bogen, der heute gespannt wird hier. Und wir haben gehört, Intimität wird verstanden als ein Zustand tiefster Vertrautheit, welcher üblicherweise als ein rein zwischenmenschliches Phänomen definiert wird. Ja? Man spricht von emotionaler, sexueller und körperlicher Intimität, wobei in diesem Kontext es mehr um das Gefühl der Intimität geht. Intimität wird also vornehmlich als etwas verstanden, das zwischen Menschen innerhalb einer Intimsphäre stattfindet. So. Jetzt ist es aber so, dass diese eben genannte Intimsphäre eine höchst individuelle Angelegenheit darstellt. Ja, des einen Intimsphäre ist größer oder kleiner als jene des anderen. Und wir lassen auch nach gängiger und eben formulierter Auffassung nur jene Menschen in unsere Intimsphäre, denen wir ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen. So. Und warum sollte jetzt diese Intimsphäre ausschließlich in Bezug auf andere Menschen gelten? Als Wiener könnte ich den Eindruck gewinnen, wenn ich draußen unterwegs bin, dass es viele Menschen gibt, welche einem Hund gegenüber mehr Intimität empfinden, als sie für ihre aktuellen Lebensgefährten überhaupt aufbringen. Ja? Habe ich, glaube ich, vorhin gesehen, vor circa 5 Stunden. Ja? Aber kann man also nicht genauso intim mit etwas Nichtmenschlichem sein? Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass Intimität auf Gegenseitigkeit angewiesen ist. Aber ist dem wirklich so? Also, ist es so, dass das Gefühl der Intimität zwischen Menschen eine Angelegenheit ist, die auf Wechselwirkung angewiesen ist, oder ist es nicht oft nur eine einseitige Angelegenheit? Intimität ist ja durchaus etwas, was nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruhen muss, zumindest sofern wir jetzt wieder auf die Definition zurückgreifen und Intimität als individuelles Gefühl sehen, nämlich als individuelles Gefühl in uns. In der Sphäre unseres individuellen Erlebens findet das statt. Also muss man sich folglich auch die Frage stellen, ob man jetzt beispielsweise einen Computer gegenüber nicht mindestens ähnliche Vertrautheit empfinden kann. So ein Computer ist ja oft im selben, wenn nicht sogar gelegentlich in einem höheren Ausmaß, verlässlicher und vertrauenswürdiger als ein anderer Mensch. Ja? Ist zwar grausam, aber leider ist es so ab und zu. Und ist es dann nicht ebenfalls eine Form von Intimität, sofern jetzt Vertrauen als dessen Basis zu begreifen ist? Wie wir bereits feststellten, stellt Intimität einen Zustand tiefster Vertrautheit dar. Ohne Vertrauen gibt es also keine Intimität, emotional. In der Psychologie wird dann gerne davon gesprochen, dass man eigentlich nur dann vertrauen kann, wenn man auch über etwas Selbstvertrauen verfügt. Zum Beispiel in dem Sinne, dass man genug Selbstvertrauen besitzt, um davon überzeugt zu sein, dass man auch mit einer Vertrauensenttäuschung umgehen kann. Der Hikikomori wiederum wird jetzt hinlänglich als jemand beschrieben, welcher kein Vertrauen mehr in sich und seine Fähigkeiten hat. Wie bereits dargestellt, es handelt sich um einen Menschen, welcher sich nicht mehr zutraut, zwischen beispielsweise öffentlichem Gesicht und wahrem Ich zu unterscheiden und das auch zu präsentieren. In Japan ist das wichtig, man hat ein öffentliches Gesicht und ein wahres Ich und das wird auch tatsächlich so umgesetzt. Also sie fühlen sich nicht dazu befähigt und haben nicht das Vertrauen in sich, mit den eigentlich täglichen Paradoxien des Erwachsenenlebens umzugehen. So, das Absurde dabei ist jetzt, dass Vertrauensenttäuschungen nahezu vorprogrammiert sind. Vertrauen bedeutet ja, dass ich bereit bin, ein Risiko einzugehen. Ja, ich weiß ja ganz genau, dass ich auch enttäuscht werden kann. Wenn ich mir einer Sache hundertprozentig sicher bin, ist Vertrauen nicht notwendig. Ich muss nicht vertrauen, wenn ich mir einer Sache sicher bin, wenn ich mir jemandem sicher bin. Und deswegen ist zwischenmenschliches Vertrauen ja auch dermaßen wichtig, da man einen anderen Menschen, rein rational betrachtet bitte, niemals ganz vertrauen kann. Dabei muss der andere ja nicht böswillig sein oder mich sonst auf irgendeine Art und Weise hintergehen wollen. Oft vertrauen wir auch in die vermeintlichen Fähigkeiten anderer Menschen, wobei unser Vertrauenspotenzial unterschiedlich ausgeprägt ist. Aber wie man das Ganze auch dreht und wendet, Vertrauen als Basis von Intimität ist ein idealistisches Konzept. Ja? Also wir nehmen jetzt, was weiß ich, den berühmt-berüchtigten Vertrauensgrundsatz bei der österreichischen Führerscheinprüfung. Wird immer wieder gerne abgefragt. Ja? Wenn wir da nicht idealistisch sagen, wir vertrauen auf andere Verkehrsteilnehmer, können wir nicht Auto fahren. Das würde nicht, also zumindest ich würde es nicht tun. Aber dadurch, dass ein gewisses Grundvertrauen da ist, bewege ich mich halt im Straßenverkehr und vertraue darauf, dass sich andere Menschen ungefähr an die Regeln halten. Also, hier geht es um das Individuum, beziehungsweise um dessen Empfinden von Intimität und Vertrauen als Basis von Intimität und die Frage, ob Intimität jetzt zwangsläufig eine zwischenmenschliche Angelegenheit ist und ob dort ihre Grenze zu finden ist oder ob es auch möglich ist, digitale Intimität zu empfinden, also für einen Computer beziehungsweise für ein Programm intime Gefühle zu hegen, auch wenn das jetzt nur die Träger sind. Ja? Der Hikikomori, der sich jetzt aus der Gesellschaft zurückzog und Intimität nahezu ausschließlich über das Medium Internet erleben kann, beziehungsweise das Gefühl in sich von Intimität nur durch dieses Medium als Träger erleben kann, erlebt es ja dann durch die Interaktion mit Menschen oder vermeintlichen Menschen über Internet, Foren, E-Mails, Twitter und so weiter und so fort. Facebook hätte ich fast vergessen, gibt es ja auch noch. Und zusätzlich haben wir festgestellt, dass jetzt Menschen betreffend dieser indirekten, also nicht im Angesicht mit einer anderen Menschen stattfindenden Kommunikation durchaus darüber hinweggetäuscht werden können, nicht mit einem Menschen, sondern tatsächlich mit einem Computer beziehungsweise mit einem Programm zu interagieren. Ja, vor kurzem, ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, ich glaube Anfang 2014, also Anfang dieses Jahres, wurde der Turing-Test erstmals bestanden. Ich weiß nicht, ob Sie sich der Turing-Test wurde, wie es der Name schon sagt, von Turing beziehungsweise von Alan Turing entwickelt. Das war ein sehr umtriebiger Mensch, ein britischer Logiker, Mathematiker, Kryptoanalytiker und Informatiker und er gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker der frühen Computerentwicklung und Informatik. Das ist für uns übrigens nicht gerade irrelevant, der Herr Turing, da meines Wissens für die Entschlüsselung des Enigma-Codes im Zweiten Weltkrieg mitverantwortlich zeichnete. Also man kann dem Herrn durchaus ein bisschen dankbar sein. Gut, aber wie dem auch sei, dieser 65 Jahre alte Turing-Test besteht in der Aufgabe, dass ein Computerprogramm, eine Software, Menschen vortäuschen soll, mit einem anderen Menschen zu kommunizieren. Und dieser Test wurde nun erstmals 2014 bestanden, indem dieses Programm einen 13-jährigen russischen Jungen simulierte, welcher seitens anderer Kommunikationsteilnehmer als realer Mensch wahrgenommen wurde. So, jetzt hat es also ein Computerprogramm geschafft, Menschen glauben zu machen, mit einem anderen Menschen zu kommunizieren. Also warum sollte es nicht möglich sein, einem Programm gegenüber Intimität zu empfinden? Wir haben ja festgestellt, dass Vertrauen und Intimität individuelle Gefühle darstellen, welche nicht zwangsläufig erwidert werden müssen. Das findet in mir statt, nicht? Und diese Art der Kommunikation ist nicht ausschlaggebend. Also es konnte anhand dieses Beispiels gezeigt werden, die Möglichkeit gezeigt werden, dass eine direkte Kommunikation nicht unbedingt erforderlich ist, um ein Gefühl des Vertrauens und der Intimität zu lukrieren. Also, digitale Intimität als menschlich individuelles Gefühl von Intimität auf der Basis des Vertrauensideals ist eine Möglichkeit. Das individuelle Erleben von Intimität findet am digitalen Medium nicht zwangsläufig eine Grenze. Und die Möglichkeiten und die Grenzen des Erlebens von Intimität finden sich im Individuum und, wenn man so will, nicht im Medium. Danke. Leiten wir die Fragerunde mit einer Frage nach der Frage ein.
Ich weiß nicht, ob du das, ob du Richard Fennin nicht berücksichtigt hast, wir haben ihn völlig vergessen im Rahmen dieses Symposiums, das fiel mir jetzt wie Schuppen vor den Augen. Ja. Also Richard Fennins Tyrannei der Intimität, das quasi wie ein guter Teil zu dieser Beobachtung, zwar nicht bekannt, gehört, dass es in Japan das offensichtlich ein öffentliches Selbst gibt und ein privates. Mhm.
Das ist eine Übersetzungsangelegenheit.
Wahrscheinlich. Also es ist die Kritik von Richard Sennett war ja, dass wir im Westen sozusagen dieses öffentliche Selbst verloren haben.
Ja.
Dass es im 18. Jahrhundert so funktioniert hatte, dass das öffentliche Selbst nicht verstanden wurde als etwas, das einen im Kern trifft, sondern es ist vielmehr eine Möglichkeit, zum Beispiel an einer öffentlichen Diskussion teilzunehmen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, was umgekehrt jetzt etwas stattgefunden hätte, nämlich dass wir stattdessen, statt das öffentliche Selbst zu viel, uns immer nach innen wenden und also verinnerlicht glauben, dass wir uns also ganz innen drin finden und gerade viel empfindsamer werden und zu der öffentlichen Auseinandersetzung nicht mehr viel sind, was Tanner dann auch in der Architektur letztlich meint, beobachten zu können, dass die Menschen nicht mehr auf den Straßen sind, dass Architektur, öffentliche Architektur so gestaltet wird, dass man also möglichst auseinandersetzungsfrei gesteuert und geleitet wird, aber wir quasi diese öffentlichen Plätze auch verloren haben. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Also ist das etwas, was möglicherweise da, also ich, das ist keine Spekulation, deswegen wirst du die Frage wahrscheinlich auch nicht beantworten können, aber zumindest auch, ob du mit diesen Gedanken von Fennin in der Situation etwas anfangen kannst. Kannte es in Japan daran, dass auf einmal vielleicht dieses öffentliche Selbst auch kaputt ging?
Ich muss auch sagen, ich kenne jetzt die Argumentation von Sennett nicht. Sollte ich unbedingt hereinnehmen, mache ich mir gleich eine Notiz. Allerdings habe ich mir bereits darüber Gedanken gemacht, dass es im europäischen Raum, ich kenne ja auch nicht sehr viel anderes wie den europäischen Raum, dieses öffentliche Gesicht ein bisschen verloren gegangen ist zu Lasten, dieses wahre Ich. Ich sehe das eigentlich nicht unbedingt ganz so scharf. Es ist mehr zu einem öffentlichen Willen geworden, dieses wahre Ich auszudrücken und dieses in den Diskurs wie immer man den auch pflegt, immer mit einzubringen. Ob das jetzt ist in der Architektur, dass ich eben davon weggehe zu sagen, ich möchte angepasst sein und mein Gebäude so gestalten, wie es der Nachbar tut, sondern ich möchte eben meinem wahren Ich Ausdruck verleihen, indem ich irgendeinen speziellen Erker oder eine wunderschöne Säule hinbaue, die dann die Dorfgemeinschaft in helle Aufruhr bringt. Allerdings bin ich dem öffentlichen Ideal der Selbstverwirklichung gefolgt. Also das ist sicherlich ein irrsinnig interessanter Gedankengang, den ich auch gern weiter verfolgen würde. Ich habe es jetzt hier nicht so hineingenommen, aber das hat viel für sich. Da kann man sicherlich viel machen. Das ist spannend, ja.
Ja, danke. Ich finde es ganz interessant, dass du so teilweise spielende Zahlen und Fakten gebracht hast, aber dann doch irgendwie den Wikigruppe so als Möglichkeit ganz umwertend eigentlich in den Raum gestellt hast. Weil ich glaube, dass man, wenn sich Gesellschaften verändern, dann hat man immer Trends, ne? Man hat Bewegungen, aber man hat sich auch die Extrempunkte dieser Trends und Bewegungen und die sind vielleicht alles so ein bisschen auf einem Kontinuum und Aspekte des Hippie-Komoro kann man ja vielleicht an sich selber auch bemerken. Und wenn ich das jetzt irgendwie so mal schaue, was da für ein Trend dahinter steckt, also eben in Bezug auf Intimität, also für mich ist einfach ganz stark diese zwei Pole, also diese mehr Distanz, ja, die wir von selber beanspruchen, um einen geschützten Rahmen zu haben, der Intimität ermöglicht. Aber vielleicht auch dieses nicht One-to-One-Communication, sondern eben auch die Möglichkeit, mit mehreren zu kommunizieren. Und da hätte ich so einen Gedanken, wie unser Intimitätsbild eigentlich aufbricht. Es hat diesen Film Hör gegeben, wo der Herr mit einem Betriebssystem, ich kommuniziere diese auch verliebt in das Betriebssystem, und das auch alles ganz wunderbar finde, wie toll das Betriebssystem versteht, bis zu diesem einen Punkt, wo er dann fragt, mit wie viel kommunizierst du eigentlich gerade in dem Moment? Und das sagt halt, ja, jetzt hat man also 230.000 und so. Und dann sagt er, ja, wie viele davon liebst du? Also die Frage nach der Intimität eigentlich, und das sind ja die Zahlen immer auch ganz schön schnell. Und ich fand das gar nicht so schockierend, wie ich mir das angehört habe, weil eigentlich, wie du auch so gezeigt hast, ist das ja auch eine Illusion, dass es nur diese eine Möglichkeit der Intimität gibt.
Genau.
Und jetzt wollte ich einfach nochmal fragen, ob du noch andere Trends, die in dem Hikikomori jetzt in der gesunden Variante drinnen stecken, oder das also
naja, in der gesunden Variante ist gut, weil wir haben ja auch, das ist im vorigen Vortrag nicht für mich so deutlich herausgekommen, es ist immer so eine Diskussion, was denn eine Gesellschaft tatsächlich als gesund und krank definiert. Das ist ein ziemliches Problem. Das ist nämlich oft ein Konstrukt. Und zum Beispiel, während bei uns die Liebe als etwas sehr Natürliches und Positives wahrgenommen wird, gibt es, glaube ich, irgendwo in der Gegend von Australien einen Inselstamm, welcher das Erleben von Liebe als Krankheit auffasst, weil man hat Schmetterlinge im Bauch, man fühlt sich unwohl und nicht ganz irgendwie komisch in der Gegenwart eines anderen. Das kann ja verschiedene starke Ausprägungen haben und die haben das dann zum Beispiel als Krankheit bestimmt, welche zu heilen gilt. Also, was Gesundheit und Krankheit ist, ist so eine Sache. Was ich vorhin noch sagen wollte, ganz am Anfang von deiner Frage, es wurde ja auch bei uns in den 70er Jahren, glaube ich, das sogenannte Apathiesyndrom bestimmt. Welches Apathiesyndrom, glaube ich? Welches im Grunde genommen jetzt zur Definition vom Hikikomori recht ähnlich kommt. In der japanischen Gesellschaft ist es halt so, dass das wirklich stark ausgeprägt ist und deswegen auffällt. Wenn sich jetzt bei uns die Leute auf eine Ewigkeit irgendwo einsperren, mit ein bisschen Pech oder Glück, je nach Perspektive, kommt da kein Mensch drauf. In Japan ist ja auch, weil gesagt wurde, dass das so erschreckende Zahlen sind, man geht eigentlich von einer extrem hohen Dunkelziffer aus. Denn von diesen 1 Million oder ein bisschen mehr von 1 Million weiß das Gesundheitsministerium. Allerdings ist es aufgrund, wie soll ich sagen, des Settings der japanischen Gesellschaft nicht unbedingt so, dass die Eltern aus dem Haus stürmen und sagen, ich habe deinen Hikikomori zu Hause. Sondern ganz im Gegenteil, man geniert sich, man sucht die Hilfe nicht. Es handelt sich auch meistens um sehr wohl situierte Familien. Das heißt, es gibt ja auch nicht diesen Druck, für dieses Familienmitglied, welcher ja in einer erstaunlich hohen Prozentsatz den Ort, den erstgeborenen Sohn betrifft, aus diesem Zimmer rauszukommen. Da können die Eltern sagen, was er will, der wird versorgt. Dem wird das Essen hineingebracht, deswegen habe ich auch dieses Bild gewählt, wo diese ganz vielen Sackerln sind, mit Speiseüberresten. Ich habe auch reale Bilder gefunden, die wollte ich nicht zeigen. Aber wie soll ich sagen, man geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch betragen kann bis zu weitere 300.000 bis 400.000 Leute. Aber wird man abwarten müssen.
Sonst noch Fragen?
Fragen ist nicht übertrieben, aber mir ist irgendwie die Assoziation gekommen mit dem Kommunikationsforscher Marshall McLuhan, der bereits in den 60er Jahren den Begriff geprägt hat, Media is the Message, was auch in deinem Vortrag gut, das dann recht weiblich formuliert. Und das eigentlich in einer Zeit schon zum Teil vorweggenommen hat, wo man sich das so noch gar nicht hat vorstellen können.
Ja, dass diese Frage auftaucht, ist immer auch eine Frage, wann es die Gesellschaft zulässt, diese zu kommunizieren.
Nur eine kleine Rückfrage, was berichtet, dass das japanische Gesundheitsministerium das eben als Problem identifiziert, einfach aufgrund dieser hohen Zahl. Oder aufgrund dieser hohen Frage, das wird, glaube ich, was sind denn die Hauptargumente dort? Geht es darum, dass sozusagen die Produktivkraft der Gesellschaft erzogen wird? Oder tauchen auch die Argumente, auf die wir eben in dem Vortrag gehört haben, die ja auch bekannt sind, dass das Bürger und Sexualität gesundheitsfördernd ist? Also, was weiß ich, das ist natürlich dann auch eine Abstraktion. Daher so argumentiert, würde mich trotzdem auch.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir der Einblick. Ich habe nur ein Dokument vorliegen vom japanischen Gesundheitsministerium, welches dann irgendwann transkribiert wurde, dass man das als Problem versteht. Und es wird aufgezählt, was das alles für Nebeneffekte hat auf die Gesellschaft und dass das für die Eltern nicht besonders schön ist und so weitere Verwandte. Man sagt allerdings nicht explizit, weil wir jetzt, weil die Hikikomori keine 1,2 Kinder in die Welt setzt, ist er als gesellschaftliches Problem wahrzunehmen oder weil er als Produktionskraft fehlt. Das weiß ich leider nicht. Der macht nichts. Er surft im Internet im besten Fall. Ja. Aber, also Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber also ich komme da gleich ganz gerne am Punkt. Er surft im Internet und das war's. Also die Bestimmung bzw. Definition ist tatsächlich so, der tut nichts. Der nimmt nicht an dem gesellschaftlichen Leben durch Arbeit, durch... Entschuldigung? Gute Frage. Ist denn nicht aufgetaucht, diese Frage? Muss ich zugeben, ja. Das wäre interessant, ob das dann stattfindet. Ja? Ob jetzt zum Beispiel in World of Warcraft eine überproportionale Anzahl an japanischen Hikikomori unterwegs ist. Wobei das ja auch so ein bisschen von dem Gesamtkontext merkwürdig wäre, weil er die Aufnahme eines persönlichen Gesprächs über Telefon scheinbar nur dann zustande kommt, wenn bereits ein sehr, sehr langer Prozess vorher stattfindet mit, in Form von schriftlicher Kommunikation. Und soweit ich mich erinnere, ich habe die Anfänge von World of Warcraft auch erlebt. Ich glaube, ich war damals ein Krieger. konnten größere Raids nur dann erfolgreich absolviert werden, wenn man mit Headphone in, was war das damals, ich glaube TeamSpeak-Servern hieß es, kommuniziert hat und wo es eine sehr starre Hierarchie gibt, wo es einen Raid-Leiter gibt und dann Untergruppen und so weiter und so fort. Möglich. Vielleicht ist es interessant, eine World of Warcraft-Umfrage zu machen. Dass sich World of Warcraft-Spieler als Hikikomori outen. Entschuldigen Sie, bitte.
Okay, das heißt, das wäre erst wieder Spieler. Also, sobald es in Foren reingeht, kann man sagen, das ist nicht so Kommunikation, sondern das ist eine Art von Kommunikation, die weitergeht. Ich sehe das nicht so noch mal genauer.
Nein, das nicht so bezieht sich.
Ja.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß es halt nicht. Also ob jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, dass ein Hikikomori dadurch, dass er in einem Forum teilnimmt oder dieses eventuell, das weiß ich nicht, auch moderiert, ebenfalls einen Beitrag für die Gesellschaft leistet, der aber eben nicht als Beitrag für die Gesellschaft im momentanen, nach den momentanen Definitionen begriffen wird. Ja. Ja. Nein, das Lernen, also dass er für sich etwas lernt, das glaube ich auch. Denn wenn man sich in erster Linie im Internet bewegt und das ist halt verdammt groß, dann lernt man viele Dinge. Entschuldigen Sie, ich möchte jetzt nicht zu lapidar sein, aber ich weiß jetzt nicht, ich kann das nicht so exakt beantworten, weil ich die Wertung von Arbeit hier nicht vornehmen kann, nicht? Was denn tatsächlich als ein Beitrag für die Gesellschaft begriffen werden kann und ob das überhaupt notwendig ist für das Individuum dann. Das ist ja eigentlich eher abgesichert in seiner Sphäre. Also der Hikikomori ist an und für sich abgesichert. Nicht? Das wissen wir nicht genau, Er ist gefunden wird er dann eben zum Beispiel seitens dieser Ärzte und Psychologen, die dann engagiert werden, die nehmen dann eben im Internet vorhanden Kontakt auf, versuchen diese Menschen zu identifizieren und eine Vertrauensbasis zu schaffen, auf der er sich der dann überhaupt zu sagen traut, dass er als Hikikomori begriffen werden kann. Oft ist es ja so, dass diese Treffen überhaupt nicht zustande kommen, weil die Leute unglaubliche Angst haben vor Fragen. Es gab da, glaube ich, ein Zeitungsinterview, ich bilde mir sogar ein im Standard, wo ein Beispiel herangezogen wurde, wo ein Hikikomori beschrieben wurde, der dann gemeint hat, ja, er traut sich da gar nicht hingehen, denn was antwortet er auf die Frage, was er die letzten 5 Jahre gemacht hat? Und als mögliche Antwort könnte er nur geben, ich bin in meinem verdunkelten Zimmer gesessen. Und, tja. Schwer.
Ich glaube, da hinten habe ich irgendwo eine Frage gesehen, kann das sein? Ach, ja. Meine Frage wäre, ist das Phänomen, das Sie im Morgen auch als selbst integrieren, dass diese Menschen sind ja abhängig von Ressourcen, die sie vielleicht von ihren Eltern bekommen oder in weiterer Folge auch vom Staat, aber wenn man nichts beiträgt, Arbeit, und diesen Leuten, die immer die Ressourcen entzogen werden, werden sie dann nicht gezwungen, wieder an der Gesellschaft teilzunehmen? Oder ist das Sozialsystem einfach so aufgebaut, dass Menschen indefinit weiter in dem Zimmer sitzen können und unabhängig vom Rest der Gesellschaft sind?
Zum einen ja, zum anderen handelt es sich beim Hikikomori in erster Linie um Menschen, die in gut situierten Familien aufwachsen und die von diesen Familien auch nicht fallen gelassen werden. Dass der Hikikomori jetzt keine Spezies ist, welche sich explosionsartig vermehren kann, wird stimmen. denn er kommt ja im Schnitt aus seinem Zimmer nicht heraus. Und das Vermehrungspotenzial ist sehr gering, um auf die Gesellschaft einzuwirken. Also, ja, Sie haben recht.
Okay, also ich habe noch zwei Fragen. Wenn ich auch so einen Tick schneller, dann genau. Das ist dann. Genau. Ich habe noch eine Frage. Ich muss mich erst entschuldigen, ich bin ziemlich spät angekommen, deswegen könnte jetzt passieren, dass ich mir jetzt erklären lassen muss, was gesagt wurde. Ich fand die Frage im Arbeitsbegriff definitiv wichtig und die Antwort darauf, dass er sozusagen nichts tut, weil er ja die letzten 5 Jahre in seinem Zimmer gesessen hat. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die haben die letzten 5 Jahre in Großraumbüros gesessen oder in Supermärkten gearbeitet. Inwieweit das sozusagen dann Gesellschaft viel mehr bewirkt, ist dann noch die Frage, kauft er nicht ein oder was macht er? Also über eBay, Amazon oder wie auch immer, oder andere. Und dann daraufhin würde ich mal die Frage stellen, ist das eine durchaus sehr subversive Widerstandsform, die er betreibt gegen andere Formen gesellschaftlichen Lebens?
Wird teilweise so aufgefasst, dass es ein subversiver Widerstand ist gegen den großen Druck, dem die Leute in diesem japanischen Gesellschaftssystem ausgesetzt sind. Es gibt auch erste Anzeichen, die dann dazu führen können, dass dieses Phänomen auftritt, zum Beispiel ein Zwangsverhalten, wo man dann weiter ableiten könnte, dass dieses Zwangsverhalten dann erst endgültig zu einem Rückzug führt, obwohl man es später nicht beobachten kann. Die Frage nach dem, was jetzt als Arbeit ist, das habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich auch. Ist das zwangsläufig, muss das sein, Arbeit, die jetzt gesellschaftliche Relevanz hat?
Das ist für mich die Frage. Also Arbeit, wir beneiden nicht wir, ich nicht, aber der Mainstream neigt dazu, Arbeit ist das Bezeichnen, was Lohnarbeit ist.
Ja, ja.
Es gibt ja auch ehrenamtliche Arbeit, wie eben andere Kategorien oder Begriffe, und deswegen ist es sehr gefährlich, Leute. Also ich kann mich auch sehr lange streiten, was wir als Künstler arbeiten wollen. Oder was Thema selbstausbeutung, Arbeit und so weiter. Deswegen den Vergleich, weil dass er nichts getan hat, weiß ich nicht, was nichts tun ist. Also nichts tun
ja.
Ist sehr wichtig und sehr entspannt sein, beziehungsweise vielleicht nicht wirklich sehr, vielleicht eine neue Form von Produktivität. Ich sage, wir tun mal nichts und nein, nicht dazu zu arbeiten, wie wir es gewohnt sind.
Ja, es gibt ja, glaube ich, von Stan Adolny dieses schönes Buch, ich glaube, was war das, Entdeckung der Langsamkeit oder Entdeckung der Langeweile, irgendwie so ähnlich, wo es auch darum geht, dass durch diese langsamen Prozesse und das genaue Nachdenken im Ende vielleicht eine höhere Produktivität erzielt wird als umgekehrt, beziehungsweise, dass das effizienter ist, bitteschön, nicht effektiver. Was die Bewertung von Arbeit betrifft, das ist ein unglaublich schweres Thema, mit dem wir uns ja auch permanent herumquälen. Ich würde dieses Problem gerne heute Abend auflösen. Nein, in dem Kontext, entschuldigen, wenn ich jetzt unterbreche, in dem Kontext, wie ich das formuliert habe, ging es um sehr spezifische Dinge, wo er nichts tut. Also er nimmt eben nicht am Erwerbsleben teil, er interagiert nicht gesellschaftlich, meistens nicht einmal mit seiner Familie und er sucht sich auch keine Freundin, wenn man so will, und pflanzt sich fort, wie es ein Gesellschaftsmitglied scheinbar tun sollte.
Ja. Nächste Frage.
Ja, also ich wollte eigentlich genau dasselbe anmerken, also dass ich noch keine produktive Form von Widerstand aufnehmen kann und das liegt ja alles in einer, wenn man das als Wohlstandssymptom begreift oder in einem Wohlstandsgesellschaftssymptom begreift, nahe zusammen, ja, also dass man eigentlich da auch gut kanalisieren kann und man kann sich jetzt halt irgendwie negativ mit Depression oder eben produktiven Widerstand und das kann ja auch geil sein und dann muss man vielleicht nochmal genauer reinschauen, ob es denn auch wirklich, ob man sich so allgemein sagen kann, dass es ja auch gar nicht interagiert oder ob es diese Elemente von Identitätsbildung, von sich in einen gemeinsamen Namen geben, ist ja schon der Anfang davon,
Das wäre für mich auch der Anfang der Forschung diesbezüglich. Es ist halt unglaublich schwer, sozusagen an das Forschungsobjekt heranzukommen, um herauszufinden, was da tatsächlich alles passiert.
Kann ich euch noch kurz fragen?
Wie viel Problem besteht?
psychologischen, also psychologischen Betreuer, wie sowas auf St. Flut, oder gibt es da irgendwie auch so Berichte, weil eben da Anknüpfungspunkte gegeben hat, dass Psychologinnen dann
Also ich persönlich habe jetzt in meiner Recherche keine Berichte gefunden, die ich auch hätte lesen können und bin diesbezüglich einfach noch uninformiert. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie ich es schaffen werde, an bessere Informationen heranzukommen. I don't know.
Schauen wir mal, wir haben ja schon mal kurz vor Zeit, wir arbeiten ja dann auch an einem Buch zum Symposium. Ich schließe mal ab, ich würde gerne Juri und Jana noch mal kurz herausbieten, um das Symposium zu Ende gehen zu lassen. Ein großes Dankeschön an euch beide von meiner Seite. Es hat sehr großen Spaß gemacht, um euch zu organisieren und auch die Zeit alle hier weit verbracht zu haben. Jetzt sind wir wieder zum Schluss sehr.
Für mich war jetzt der Bericht ganz gut, für dich mit dem Thema. Obwohl wir eigentlich dachten, das ist der Tag, bei dem wir so dabei sind, von dem Plan, wurde schon nicht naiv, aber. Ja, ich glaube, wie ich gerade mit der Klasse angefangen habe, wir das halt konzentrieren, zu sagen, wollen wir das Thema digital verändern, wollen wir digital in die Zahlen, weil wir doch sagen, digitale Kultur, ich weiß auch, dass wir das so weit gespannt haben, weil im Prinzip ist das digitale auch ein Video und das ist ein Kumpel, der sich nur anschauen, das anschauen wird auch, was du gesagt hast, und der Vortrag.
Ja, danke fürs Kommen. Wir laden zu einem Abschiedstrunk ein. Der Trunk ist mein Kaffee, geht schon, so. Sturzachter haben wir keins mehr, aber. Okay, genau. Und wegen der letzte Hinweis, das ist Ihnen hier der Kaufmann in der Runde. Als kleines Abschiedsgeschenk oder was zum Mitnehmen, zum Schluss vielleicht noch zum Lesen. 10 Euro kostet jedes Buch. Normalerweise kosten sie manchmal 30, manchmal 25, manchmal 20. Vielleicht noch zugreifen, wenn ihr quasi hier den Saal verlasst. Und ansonsten freue ich mich, euch vielleicht in der Ausstellung zu sehen, die jetzt noch bis am 12. Oktober im Künstlerhaus läuft. Nächste Woche ab Donnerstag bis Sonntag auch nochmal eine Konzertreihe. Musiker, Komponistinnen und Komponisten, die sich mit Digitalität und Intimität auseinandersetzen. Und vielleicht aber auch erst im nächsten Jahr. Wir werden sehen. Gut, ciao.